Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von E-Movotion. Heute geht es um Batterien, um Analyse von Batterien, um Reparatur von Batterien, um Austausch von Batterien.
E-Movotion, der E-Mobility-Podcast. E-Movotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und unsere Moderatorin Jessica ist auch wieder dabei.
Hallo Michael, grüß dich.
Hallo Jessica. Wolfgang Paul, haben wir dich auch hier wieder auf den Ohren?
Natürlich, wie immer. Hallo ihr Lieben, grüßt euch.
Und den Jerome, den wichtigsten Mann am Schnitt natürlich.
Wichtigster Mann. Grüß dich. Ja, er kommt an mir leider nicht vorbei. Grüß dich, Michael Scharnberg.
Hi, ich grüße euch. Ja, wir haben heute einen Gast, und zwar den Otto Behren von der EV-Klinik Berlin. Die erste offizielle Filiale, soweit ich weiß, von der EV-Klinik Kroatien. Und herzlich willkommen, lieber Otto.
Ja, danke schön. Auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite in die Runde.
Aber danke. Diese Firmenkonstellation ist ja nicht nur die EV-Klinik, sondern ihr habt noch eine eigenständige GmbH. Vielleicht magst du da mal zwei, drei Sachen zu sagen. Ihr habt das so ein bisschen getrennt mit der zukünftigen Akkuforschung und der jetzigen Reparatur von Akkus und Drive Unit. Vielleicht kannst du da mal ein paar Worte zu erzählen.
Unser gemeinsamer Hintergrund, wir sind vier Gründer. Wir haben die AdCycle GmbH gegründet und eigentlich kommen wir aus der Batterieforschung. Wir haben alle vier mehr oder minder zusammen studiert und waren auch in einer Forschungsgruppe aktiv und haben uns insbesondere mit der Analyse von Batterien beschäftigt, mehrere Jahre zusammen in einer Forschungsgruppe, hauptsächlich für deutsche OEMs. Da hatten wir unter anderem ein Forschungsprojekt, welches die Analyse eines alten Tesla Model S betraf. Da ging es darum, dass das Tesla Model S hinsichtlich des Batterieaufbaus sehr interessant ist, weil es sehr, sehr viele Einzelzellen gibt, über 7000 in Summe. Und da sind ganz, ganz viele Zellen parallel geschaltet. Und der OEM wollte gerne wissen, wie man denn jede einzelne Zelle davon analysieren kann. Und dazu haben wir ein Projekt gemacht mit diesem Fahrzeug. Und nachdem das Projekt fertig war, haben wir das Fahrzeug wieder zusammengebaut und haben das wieder auf die Straße gebracht. Lief auch wunderbar. Wir konnten das Fahrzeug sozusagen bei uns im Forschungsteam behalten. Der OEM hat dafür keine Verwendung. Das war wirklich nur eine Anschaffung für dieses Projekt. Und nach mehreren Monaten ist dann die Batterie ausgefallen, beziehungsweise da kam ein Fehler. Und wir waren in dem Fahrzeug auch, wir hatten uns mit dem Fahrzeug nicht eingehend beschäftigt, sondern unser Fokus war wirklich auf die Batterie. Und eigentlich dachten wir auch, dass das Fahrzeug dann danach verschwindet. Aber ich hatte mich dann dazu entschieden, das Fahrzeug zu übernehmen und habe das auch, ich glaube, 6-7 Monate lang gefahren. Das war, ich war ganz begeistert. Es war auch damals schon 10 Jahre alt und irgendwo mein Background vor dem Studium war auch in der Automobilindustrie. Habe dort einen Kfz-Mechatroniker und Hochvolt-Elektriker gemacht und habe die frühen Smarts, die Electric Drives sozusagen begleitet und auch die Wasserstofffahrzeuge bei Daimler, die alte A-Klasse. Und technologisch war das für mich ein Riesensprung.
Also dazu muss man sagen, das war ein Tesla Model S, ne? Ein Pre-Facelift, ne?
Genau, ein Pre-Facelift. Ja, dann kam dieser Fehler und dann stellte sich die Frage, was machen wir? Also wir hätten nicht die Zeit oder ich hätte auch nicht die Zeit gehabt, jetzt das Fahrzeug komplett nochmal auseinanderzunehmen, zu analysieren. Das war ja damals Teil meiner Arbeit und dementsprechend kann man das gut darstellen. Im privaten Umfeld mit Kindern etc., da wäre das dann schwer möglich gewesen. Dann hatte ich recherchiert, welche Möglichkeiten es da gibt. Und dann geht man natürlich erstmal zum Hersteller selbst. Dann war ich bei Tesla und habe mit den Ohren geschlackert, als ich die Preise gehört hatte. Und genau, mir wurde ein Austausch angeboten, entweder eine überholte Batterie von Tesla selbst. Ich glaube, das waren so um die 16.000 Euro. Inklusive Altteilpfand für die Batterie, die noch drinne war, oder halt eine neue Batterie. Ich glaube, da waren es so 25.000. Und das war deutlich zu viel. Das Fahrzeug hat über 300.000 Kilometer auf der Uhr gehabt und über 10 Jahre alt. Hat auch dementsprechend Gebrauchsspuren. Und dann hatte ich mal geschaut, ob es denn da in Europa Alternativen gibt. Und da landet man ganz schnell bei der EV-Klinik. in Kroatien. Da habe ich noch länger hin und her überlegt, weil wir sind ja nur auch 1500 Kilometer entfernt von Berlin im Ostblock. Ich wusste nicht sozusagen, wie schaffe ich das Auto da runter? Ganz, ganz viele Fragezeichen. In dem Zusammenhang zu der Zeit, da warst du gerade da unten und dann habe ich dein Video gesehen.
Aha, und sehr gut.
Das hat mir definitiv dabei geholfen, den Entschluss zu fassen, das Fahrzeug da runterzubringen. Man muss auch sagen, ich war in einer sehr komfortablen Situation, weil das relativ risikofrei war. Ich konnte das Auto auslösen, mehr oder weniger kostenfrei. Also das war überschaubar, das Risiko. Und genau, dann irgendwann nach einigen Wochen war die Reparatur abgeschlossen und dann habe ich das Fahrzeug natürlich abgeholt und da bin ich mit dem Geschäftsführer und Gründer der EV-Klinik ins Gespräch gekommen und wir haben einfach gesehen, dass da unglaublich viele Schnittmengen sind, nicht nur mit Tesla, sondern also allgemein das Batteriethema, dass er da auch einfach schon viel Pionierarbeit geleistet hat und auch insbesondere Smart, da habe ich auch einen riesen Bezug zu und ich glaube innerhalb Das waren 2-3 Stunden Gespräch, die wir da im Endeffekt geführt hatten. Eigentlich wollte ich nur das Auto abholen. Und dann kam der Vanya direkt sozusagen auf den Punkt und meinte, Mensch, das passt irgendwie, das matcht. Wollt ihr nicht eine Werkstatt aufmachen oder willst du nicht eine Werkstatt aufmachen? Und zu der Zeit war das für mich noch nicht so richtig vorstellbar, aber irgendwie hat er da auf jeden Fall eine Idee in meinem Kopf gepflanzt und die habe ich auch mitgenommen und kam dann zurück und habe das auch mit meinen Kollegen diskutiert und dann ist die Idee irgendwie immer weiter gereift und wir konnten uns das immer mehr vorstellen, nachdem wir auch viele Rahmenbedingungen geklärt haben. Da kamen einfach sehr viele Fragezeichen, wie ist das hier möglich in Deutschland, wie können wir das umsetzen? Und dann haben wir aber den Entschluss gefasst und haben uns bei dem Vanya gemeldet und haben im Endeffekt besprochen, ja, wie können wir denn da zusammenkommen? Haben da auch recht schnell einen Plan entwickelt und das war für uns einfach genial, weil wir da zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen konnten, weil wir haben die Forschung, die wir dort betrieben haben, das ist schon unser, sagen wir mal, unser Wissen und die Rechte liegen auch bei uns und das wollten wir weiterführen. Da sind zu viele Jahre Arbeit reingegangen, insbesondere auch von einem anderen Kollegen, der auf dem Thema schon knapp 10 Jahre unterwegs ist. Und für diese Messtechnik brauchen wir aber Daten. Und um an die Daten ranzukommen, die wir brauchen, dafür muss die Batterie leider offen sein und wir müssen wirklich an die Zellen ran. Und das, ja, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Und da hat sich dann einfach auch die Möglichkeit gegeben, einerseits uns zu finanzieren, auch in der Startphase, aber auch langfristiger. Und andererseits, dass wir da unsere Messtechnik weiterentwickeln können.
Man sucht jemanden, einen Partner, der das irgendwie kann und findet in ganz Europa im Prinzip nur diese EV-Klinik mit dem Vanya.
Zumindest wenn man den einfachen Weg geht und Google-Recherche und betreibt, dann sind das zumindest die ersten 10 Treffer, die irgendwo Richtung EV-Klinik deuten. Natürlich bin ich da auch noch ein bisschen weitergegangen und habe insbesondere dann auch in Foren viel Zeit verbracht, sei es das Tesla-Forum, sei es aber auch in den USA, da habe ich mich auch umgehört, habe unter anderem den Gruber Motors kontaktiert und war auch mit ihm im E-Mail-Kontakt, aber das war natürlich, also ist ja keine Option, das Fahrzeug in die USA zu bringen, aber einfach auch interesseshalber. Ich stand da vorher in dem Forschungsprojekt schon zu ihm im Kontakt, weil uns interessiert hat, wie bestimmte Dinge aufgebaut sind, bevor wir es öffnen. In den Foren haben wir auch andere Werkstätten gefunden, tatsächlich in Europa, in Norwegen, in den Niederlanden und auch eine Werkstatt in Deutschland. Allerdings war das Interesse am höchsten an der EV-Klinik, weil dort einfach ganz klar Themen angesprochen wurden, wo wir gleich oder wo ich auch gleich gesehen habe, okay, wir reden da auf oder sind da auf einer Wellenlänge. Andere Betriebe, die ich gefunden habe, das waren oft klassische Kfz-Werkstätten, die sozusagen ein bestehendes System irgendwie adaptiert haben oder sich da versucht haben, was ich auch wunderbar finde, dass so eine Pionierarbeit auch daraus kam. Allerdings hatte ich halt bei der EV-Klinik wirklich dann auch das Gefühl, da ist so ein bisschen mehr, ich weiß gar nicht, wie ich es diplomatisch ausdrücken soll, aber es ist so ein bisschen mehr so ein wissenschaftlicher Ansatz auch. Also wie man wirklich ein Problem analysiert, eine Lösung findet und die dann auch ausgiebig testet. Das hat mich einfach am meisten angesprochen zum Schluss.
Ich denke ganz klar, dass die EV-Klinik da die Benchmark ist und alle sich irgendwie irgendwo an der EV-Klinik orientieren. Und das ist die richtige Pionierarbeit, die sie eben geleistet haben. Und andere versuchen es halt dann ob in Kooperation oder, wie Otto schon sagt, auf Werkstattebene halt auch sich das Business aufzubauen. Da könnte man auch mal wirklich in den Foren lesen, welche Erfahrung das mit den ein oder anderen Werkstatt gibt. Ich bin auch dafür, zu dem zu gehen, der es erfunden hat oder der mit ihm zusammenarbeitet, eben mit dir, Otto, weil man da die Professionalität in der Werkstatt und auch bei den Mitarbeitern halt sofort spürt. Das ist also wirklich, und ich glaube ganz einfach, dass wenn man da ein bisschen recherchiert, über den einen oder anderen Forenbeitrag schon schnell rauslesen kann, wo man hingehen sollte.
Okay, Butter bei die Fische. Also Firmen und so, das ist ja alles schön und gut. Aber ich als Tesla-Fahrer möchte ja jetzt einfach mein Auto repariert bekommen. Und bisher war es ja eigentlich so, Akku kaputt, ich muss nach Kroatien, um das da gut reparieren zu lassen. Das hat sich jetzt geändert. Eure Werkstatt ist in Berlin, ne?
Ganz genau, ja.
Genau.
Auf dem ehemaligen Flughafen Tegel sogar.
Oh, okay. Also eine schöne Lage. Und jetzt mal einfach mal als Beispiel. Ich habe jetzt ein Tesla Model S, Baujahr 2017, beziehungsweise Ende 2016. Und da ist ein Akku drin, 75er Akku, gedrosselt auf 60 und hat jetzt 260.000 Kilometer drauf. Wie lange hält mein Akku noch?
Wann gewinne ich im Lotto?
Ja. Mit welchen Zahlen?
Das ist natürlich eine gute Frage und
selbstverständlich,
die Frage ist ja schon mal einfacher. Genau, ja, die Frage ist auf jeden Fall schon mal einfacher, weil der Hersteller und das Modell eingegrenzt ist. Grundsätzlich würde ich pauschal einfach erstmal sagen, die Zeilen halten viel, viel länger, als das in der Öffentlichkeit oft dargestellt wird. Also wenn man, sagen wir mal, Veröffentlichungen sich anschaut, dann wird das da auch bestätigt, dass die Zyklenfestigkeit einfach enorm ist. Kalendarisch müssen wir mal schauen, wie viel in 10 Jahren, wie die Auswirkungen dort sind. Aber alleine, wenn man sich das mal durchrechnet, mit welchen Zyklen die Zellen angegeben werden, da sollte 1 Million Kilometer und deutlich mehr überhaupt gar kein Problem sein.
Cool. Also, schön zu hören.
Das ist nicht der limitierende Faktor. Also das kann ich eigentlich auch immer nur wiederholen. Wir hatten, das war jetzt, ich muss gerade überlegen, ich glaube, das war diese Woche, ja. Anfang dieser Woche hatten wir Avilo zu Gast, wenn das, ich denke mal, bekannter Name für Batterietests und auch ausgiebige Gespräche dort geführt. Und die Zahlen decken sich natürlich bei denen genauso, dass die Batteriedegradation und auch einfach die Zyklenfestigkeit absolut gegeben ist, oft das noch übertrifft, was der Hersteller selbst auch angegeben hat. Wir haben im Werkstattalltag und zumindest den Erfahrungsschatz, auf den wir jetzt zurückgreifen können, können wir ganz klar sagen, wenn Batterien ausfallen, dann sind es insbesondere äußere Einflüsse. Wassereintritt ist ein Riesenthema. Beschädigung an der Batterie ist auch ein Thema. Also das heißt, wenn das Fahrzeug beispielsweise aufsetzt und das Batteriegehäuse beschädigt wurde, obwohl die Folge dann meistens auch wieder Wassereintritt ist. Und dann gibt es noch, das häuft sich jetzt leider immer mehr, gibt es Konstruktionsfehler. Also Konstruktionsfehler in der Entwicklung der Batteriearchitektur oder des Batteriepacks. Ein großes Thema ist Thermal Management, also wie die Kühlung gestaltet ist, dass die Zellen nicht optimal gekühlt werden oder auch nicht optimal vorgewärmt werden. Das kann einerseits wirklich die Kühlung an sich sein. Wie ist der Kühlkörper, wie ist die Zelle sozusagen an die Kühlung angebunden? Das kann aber auch das BMS schon sein, wo softwareseitig sozusagen die Grenzen nicht klar genug gesetzt sind und sozusagen die Batterie einer Temperaturbelastung ausgesetzt wird, die die Batterie eigentlich nicht erfahren dürfte. Dann haben wir aber auch andere Fälle, wie wir es jetzt häufiger sehen, auch bei Tesla, bei den neueren Packs, wo eigentlich langläufig immer die Meinung war, da wurde alles richtig gemacht, was bei den alten 85ern beispielsweise schlecht war. Das sind die Anbindung sozusagen des BMS an die Zellen, um die Spannung zu messen, der einzelnen Zellen oder der Module. Die waren früher als Kupferlitze, also als kann man sich als Kabel vorstellen, ausgeführt. Und die wurden Ultraschall geschweißt auf die Module. Und das Ganze war in Kupfer ausgeführt, also Kupferlitze auf einem Alu-Blech. Das ist schon eine ungünstige Materialkombination, insbesondere wenn dann Luftfeuchtigkeit noch ins Spiel kommt. Da setzt einfach sehr schnell ein Korrosionsprozess ein.
Okay, ich war der Meinung, das ist ein VA-Stahl gewesen. Alu, das wusste ich nicht. Okay. Ja, das ist mir neu. Genau, das habe ich falsch. Dann habe ich auch schon mal einen Beitrag falsch geschrieben. Ich dachte tatsächlich, das wäre so eine Art Edelstahl.
Sie sind tatsächlich noch beschichtet. Das sollte man
schon Alu eloxiert wahrscheinlich. Aber ne?
In dem Fall müsste ich glaube, da ist noch eine Nickelschicht drauf. Aber okay. Da will ich jetzt sozusagen auch nichts Falsches sagen. Aber so oder so hat man halt eine Materialpaarung, die sehr unterschiedlich ist. Und sobald wir Wasser oder Luftfeuchtigkeit im Spiel haben, bildet sich da eigentlich eine galvanische Zelle. Also man hat eine Zelle auf der Zelle sozusagen. Und das ist einer der großen Probleme, womit wir zu kämpfen haben, dass die korrodieren. Und ja, man hat versucht, das Problem abzustellen, indem man das jetzt bondet. Also im Endeffekt einen kleinen Aluminiumdraht, der wird Ultraschall geschweißt auf eine Platine und dann setzt man einen Loop, also man zieht diesen Draht in einem kleinen Bogen und setzt ihn dann wieder ab und auf der Stromschiene oder auf der Zelle und kontaktiert ihn. Das hat auch Besserungen gebracht. Das hat jetzt ja bei vielen Fahrzeugen acht Jahre auf jeden Fall schon gehalten. Das Problem ist, dass dieser Loop, also dieser Bogen, zu kurz ausgeführt wurde. Das heißt, jedes Mal, wenn die Batterie aufheizt und wieder abkühlt, hat man sozusagen
diese Dehnung.
Einen Draht, genau, den man zieht und wieder entlastet. Und irgendwann führt das zu einem Versagen. Und das sehen wir jetzt immer häufiger bei 75ern, 90ern, 100er Packs der neuen Generation, dass dort leider diese Drähtchen versagen oder die Schweißverbindung, die Ultraschall-Schweißverbindung. Und das ist natürlich, würde man zu Tesla fahren, direkt ein Batteriedefekt. Also ein einziges Drähtchen.
Ab was für ein Baujahr würde sich das drehen?
Auch da will ich nichts Falsches sagen. Ich glaube, 2016 ging es los, aber bitte nicht drauf festnageln.
Ich hatte noch eine Frage, weil der Michael war ja bei euch zu Besuch in der EV-Klinik in Berlin und ihr habt ihm da was vorgeführt, was ich sehr interessant finde. Man kann ja bei euch die Batterie testen. Und zwar jede einzelne Zelle habe ich gesehen. Und ihr habt dazu sozusagen ein Nagelbrett. Also ihr seid unter die Fakire gegangen.
Ja, genau.
Ich habe ja darauf gewartet, dass ihr den Michael mit nacktem Oberkörper drauflegt und euch da draufstellt.
Das will keiner sehen.
Das hätte ich gerne gesehen. Aber ihr habt da richtig was ausgetüftelt. Ne? Aber das geht eben immer nur für eine bestimmte Batterie, so ein Nagelbrett. Ne?
Genau, also die Messtechnik im Prinzip bleibt immer die gleiche. Aber wir brauchen sozusagen immer einen Messkopf, einen unterschiedlichen Messkopf für jede Batteriekonfiguration. Das ist mit dem Aufwand verbunden, aber wenn man einen bestimmten Batterietyp abdeckt, kann man im Zweifelsfall schon sehr, sehr viele Fahrzeuge damit auch bedienen. Aber das ist eine Hürde, definitiv. Ja,
ich muss jetzt tatsächlich den Bogen nochmal zurückspannen, weil wir hatten es gerade so schön von Thermalmanagement bei der Batterie und jetzt wissen ja eigentlich alle Zuhörer und alle hier in der Runde, ich fahre einen Nissan Leaf und Thermalmanagement kennt der ja gar nicht. Und jetzt macht mir tatsächlich der Akku auch ein bisschen Sorgen. Ich vermute, dass ich da einen Zelldrift drin habe, weil in manchen Situationen, wenn ich beschleunige, bricht mir die Leistung weg. Nehme ich den Fuß vom Strompedal, kommt die Leistung wieder, oder die Prozentanzeige geht wieder hoch. Wenn ich jetzt also sage, ja, EV-Klinik in Berlin, cool, ist zwar ein bisschen zu fahren, aber ich mache bei euch einen Termin. Was macht ihr dann mit meinem Auto oder was macht ihr mit meinem Akku? Und jetzt sagt bitte nicht, Leaf, Akkus wollt ihr nicht. Ich muss weiter CHAdeMO laden, ganz wichtig.
Ja, das ist schade, dass das Beispiel jetzt kommt.
Ich hab's befürchtet. ich habe da schon ein Vöglein-Switcher.
Ja, das, also tatsächlich, wir hatten auch noch überhaupt gar keinen Leaf hier oder tatsächlich mal offen. Gerade jetzt in der Anfangsphase richten wir uns natürlich voll nach dem, was auch unser Kooperationspartner in Kroatien sagt. Und da wurden tatsächlich schon einige Reparaturversuche an einem Nissan Leaf vorgenommen.
Versuche wohlgemerkt.
Ich habe ein Vögelchen zwitschern hören.
Genau, ja, die gingen leider leider nicht oder der Erfolg war da nicht gegeben. Das Problem war, dass einzelne Zellen detektiert wurden, also einerseits durchs Messen der Zellen, andererseits auch visuell konnte man schon was feststellen. Dann ist er eine Weile gefahren und dann waren die nächsten Zellen betroffen. Also, aber wenn ich von einer Weile rede, dann sind das wirklich wenige tausend Kilometer und ein paar Monate. Das hat sich bei vielen Fahrzeugen gezeigt, dass das dann immer wieder kam. Und zum Schluss, ich kenne nicht die genauen Zahlen, wie viele Zellen dann getauscht wurden, aber es war fast die Hälfte der Zellen. Und das ist ein Problem. Also es ist ein Problem für uns, das auch irgendwie noch wirtschaftlich darzustellen. Also einerseits, einer der größten Probleme überhaupt, mit denen wir zu kämpfen haben, sind Ersatzteile, weil es gibt ein paar Ausnahmen, aber fast in 90% der Fälle bietet der OEM keine Ersatzteile. Das heißt wirklich dann die komplette Batterie, aber es zieht sich auch über andere Komponenten, dass wir da, also allgemein beschäftigen wir uns ja mit der Reparatur oder dem Austausch von Hochvoltkomponenten und oft gibt es da gar keinen Support vom OEM. Und man hat sehr schwer auf, sagen wir mal, andere Quellen anzuzapfen. Wir versuchen da vor allen Dingen im Bereich Recycling und in der Abfallwirtschaft Teile wieder zurückzuführen. Aber auch das ist wirklich mit Hürden verbunden. Und beim Leaf, ja, da ist genau dieses Problem, wenn dann einfach auch eine bestimmte Anzahl an Zellen überschritten wird, dann kann man das schwer verkaufen bei einem älteren Fahrzeug, was auch einen bestimmten Restwert hat. Und auch wenn wir vielleicht deutlich günstiger sind dann als Nissan, ist es immer noch zu teuer. Also ja, so traurig es klingt. Also
da blutet mir jetzt schon das Herz.
Ja, absolut. Also ich glaube, das heißt aber nicht, dass es da keine Perspektive gibt. Wir haben auch oder stehen auch mit anderen Firmen in Kontakt. Wir hatten neulich Kontakt mit einer Firma aus Australien, die dort auch eine Lösung anbietet. Aber die Lösung heißt, alle Zellen raus, auf eine andere Zelltechnologie setzen und die alten Zellen noch gewinnbringend in einer Second Life-Anwendung zu betreiben. Aber das ist natürlich auch mit Aufwand verbunden. Also man muss an die Zellen kommen, man muss die Logistik dafür aufbauen, man muss die Second Life-Anwendung schaffen, wo die Zellen auch gekauft werden. Und dann kann so eine Mischkalkulation vielleicht funktionieren.
Otto, wir haben ja jetzt über zwei Fahrzeugtypen, also mit dem Nissan 3, aber hauptsächlich zwei, die ihr ja auch in der Reparatur habt, und zwar eben Tesla Model S und X sowie als auch Smart. Und jetzt habe ich mir die Frage gestellt, wo Jerome gerade das schöne Nagelbrett angesprochen hat. Wie sieht es dann aus beim Smart mit Pouchzellen? Ist es dort möglich, auch diese in dieser Technologie zu messen oder ist das eine ganz andere Technologie? Weil da kannst du ja nicht irgendwie mal einfach ein Nagelbrett rauflegen.
Nee, es ist vollkommen richtig. Allerdings muss man sagen, eigentlich wird diese Methodik angewandt bei Einzelzellen. Also das ist einer der typischen Analyseverfahren, die eingesetzt wird, beispielsweise bei der Wareneingangskontrolle von OEMs, um Zellen zu prüfen, bevor sie dann zusammengeschaltet in eine Batterie kommen. Und das können wir natürlich bei Einzelzellen und auch wenn sie sozusagen in Reihe geschaltet sind, dann können wir auch den ganzen Strang vermessen und können dann sozusagen versuchen, die betroffene Zelle zu lokalisieren. Das geht. Grundsätzlich muss man sagen, dass, damit treten wir auch an, oder das ist die Besonderheit, das bei Zellen zu tun, die im Parallelverbund sind. Also das heißt, nicht nur 100 Zellen in Reihe, um auf die 300 Volt zu kommen, sondern wenn auch noch viele Zellen im Parallel geschaltet sind, wie es beim Tesla beispielsweise der Fall ist, weil da ist dann bei 100 Zellen, kann man sich das vorstellen, die kann man noch durchmessen, auch händisch, das würde gehen, das geht sogar recht flott. Aber wenn wir dann halt im Bereich tausende Zellen sind, dann wird es halt wirklich schwierig. Und da haben wir auch sozusagen mit der Messtechnik so ein bisschen den Fokus darauf gelegt. Die anderen haben wir auch im Blick, Aber das kriegen wir eigentlich noch ganz gut dargestellt, dass sozusagen jede Zelle einzeln durchzugehen.
Also sozusagen Pouchzellen werden dann einzeln gemessen.
Genau,
ah, ja,
genau.
Okay. Ja. Ist ja ein sehr, sehr technischer Podcast heute. Ich hoffe, das interessiert unsere Zuschauer trotzdem. Aber Jerome hat eine Frage.
Ich platze vor Fragen. Und zwar, ich habe ja vorhin gesagt, ein Tesla Model S 60 mit dem 75er Akku. Und irgendwann mal in 10 bis 20 Jahren ist der Akku ja durch und dann brauche ich einen neuen. Und wenn ich derzeit jetzt einen neuen einbauen möchte, kann ich, glaube ich, maximal einen 90er einbauen. Kein 100er, aber einen 90er. Und wenn ich dann so rumfrage, was kostet der eigentlich, dann kriege ich überall her unterschiedlichste Preise genannt. Von Tesla habe ich, glaube ich, 14.000 Euro genannt bekommen oder noch mehr. Was kostet das eigentlich jetzt tatsächlich jetzt bei euch, wenn ich meinen 60er tausche gegen einen 90er? Und woher kriegt ihr den 90er überhaupt?
Ja, das ist eine gute Frage. Also sowohl wir als auch unser Kooperationspartner in Kroatien, wir verkaufen selber die Akkus nicht, sondern wir kommunizieren immer ganz klar, wenn so ein Upgrade gewünscht ist, dann muss der Kunde sozusagen die Batterie liefern. Also liefern heißt jetzt nicht im Zweifelsfall, dass er sie selber vorbeibringt, aber er muss sie beschaffen. Der Markt ist definitiv da, insbesondere getrieben durch Versicherungsfälle, also Fahrzeuge, die verunfallt sind. Da ist in den meisten Fällen ist eine intakte Batterie im Fahrzeug verbaut. Nur die Karosserie und andere Komponenten sind beschädigt. Das sind meistens auch die Fahrzeuge, die man oder die Batterien, wenn man mal im Internet recherchiert, die so angeboten werden. Das führen wir durch, wobei wir da sozusagen, wenn der Kunde nicht sagt, ja, macht die Batterie auch noch auf, da können wir keine Garantie auf die Batterie geben, sondern wir können sozusagen den Einbau machen, wir können können die Batterie ins Fahrzeug einprogrammieren, aber wir können jetzt keine Garantie für die Batterie übernehmen. Die Bezugsquellen wären schon da, aber ich muss auch sagen, wenn wir dann über mehrere Batterien reden, die wir lagernd hätten, also nicht nur die Lagerkapazitäten, auch einfach die Gegebenheiten müssten dann da sein. Ausgebaute Batterien, wir müssen dem Brandschutz gerecht werden, solche großen Mengen an Batterien zu lagern, das ist für uns einfach aktuell keine
Option. Ja,
also da ist nicht der Fokus drauf. Genau, ja. Genau.
Aber kriege ich auch eine neue Batterie bei euch?
Man kann tatsächlich bei Tesla eine kaufen. Ist ein interessanter Punkt, weil das ist ein Punkt, wo wir dran sind. Wir wollen tatsächlich dahin, die Module aufzumachen. Also haben wir auch schon aufgemacht. Und die Zellen zu tauschen. Das ist mit einer gewissen Komplexität verbunden. Wir sind dabei oder wir sind gerade aktuell dabei, einen Forschungsantrag in Berlin zu stellen, sodass wir da auch finanzielle Unterstützung bekommen. Man muss sich vorstellen, wir brauchen dafür eine Bondanlage, also eine Maschine, die automatisiert die Verbindung zwischen Zelle und Stromschiene, also dem Blech, was oben drauf liegt, ersetzt. Und diese Maschine muss nicht nur diese neuen Verbindungen setzen, sondern muss auch die alten entfernen und das Ganze automatisiert. Wir haben in einem Modul von 16 oder 14, je nachdem, was für eine Konfiguration, bei dir sind es 14, in jedem Modul sind 444 Zellen und die sind von zwei Seiten kontaktiert. Also haben wir 888 Drähtchen, die entfernt werden müssen und wieder neu gesetzt werden müssen, nachdem wir die Zellen ausgetauscht haben. Und diese ganzen Zellen müssen auch noch entnommen werden und wieder eingeführt werden. Also es kann nur automatisiert passieren. Das ist manuell nicht möglich, auch um da, sagen wir mal, einen Produktionsprozess zu haben. Und da sind wir dran. Also das ist sozusagen so ein bisschen unsere langfristige Vision. Das ist nicht EV-Klinik, muss man auch ganz klar sagen. Das ist sozusagen unser Hintergrund, wo wir uns bewegen, weil wir eine Menge auch im Thema Zellmatching unterwegs waren. Also die Besonderheit ist, wenn man so viele einzelne kleine Zellen hat, dass die auch gleichmäßig altern, dann müssen die auch gleiche Startbedingungen haben. Und man braucht Zellen, die zueinander passen. Wenn die altern, dann laufen die zwangsläufig auseinander und dann hat man ein Problem.
Aber wie ist es denn das, wenn ich jetzt komme, kriege ich da gleich einen Termin oder gibt es Wartezeit bei euch inzwischen schon?
Ja.
Sei ehrlich.
Das schwankt so ein bisschen von Woche zu Woche. Nee, tatsächlich machen wir das so. Das hätte ich vielleicht auch eingehend nochmal sagen müssen. Wir verstehen uns absolut nicht als klassische Werkstatt, als klassische Kfz-Werkstatt. Wir tauschen keinen Querlenker, wir machen auch keinen Räderwechsel. Das ist erstens nicht das, was wir machen wollen, aber zweitens würden wir unsere Kapazitäten dann auch wirklich aufs falsche Thema setzen.
Wie kannst du denn alle zu mir schicken?
Ja, genau, ja. Das machen wir dann so. Genau. Aber grundsätzlich ist es so, wir reden ja oft über Reparaturen, die 3, 4, 5 Tage in Anspruch nehmen. Wir kommunizieren von Anfang an, dass wir etwa die doppelte Zeit einplanen. Das kann sein, dass das Fahrzeug dann nach 4 Tagen fertig ist und das ist super für den Kunden. Aber wir planen eigentlich bei einer Reparatur beispielsweise 5 Werktage, dann planen wir 2 Wochen. Und dann versuchen wir mit diesem Puffer zu arbeiten und das Ganze zu schieben. Also aktuell ist jetzt schwer, die Frage zu beantworten. Wenn wir von der Batterie reden, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, Tesla Model S.
Wenn jetzt also zum Beispiel die Batterie kaputt ist, weil Wassereinbruch, ich rufe bei euch an, sag hier, ich habe kaputtes Auto, Batterie ist hinüber, bitte helft mir. Muss ich da eine Woche warten? Also bis ich überhaupt einen Termin bekomme oder sind das dann schon mehrere Wochen?
Also Stand heute würden wir definitiv sagen, Fahrzeug sofort vorbeibringen. Vielleicht können wir es nicht sofort bearbeiten. Allerdings ist es beim Wassereintritt einfach so und ähnlich verhält sich es auch beispielsweise beim Tesla mit der Large Drive Unit, weil die wassergekühlt ist, dass einfach Folgeschäden entstehen, wenn das Fahrzeug wartet und steht. Und was wir zumindest machen können, ist das Fahrzeug einmal kurz reinnehmen, alles öffnen, was geht in kurzer Zeit, so dass dort kein Wasser mehr in der Batterie steht. Weil oft ist es wirklich nur Kondenswasser, Feuchtigkeit. Aber wir haben Fälle, da reden wir über literweise Wasser.
Literweise in der Batterie?
Liter Wasser,
ja.
Das
macht Spaß. Das ist ja unglaublich.
Das macht Spaß.
Das ist wirklich, das sind die Extremfälle. Aber da ist es dann so, wenn man sich so ein Tesla-Modul anschaut, da ist dann im Worst Case wirklich so ein ganzes Modul einfach nur noch Grünspan, wo man nicht mal mehr die einzelne Zelle erkennen kann. Das ist einfach nur noch ein grüner Block.
Wahnsinn.
Und das ist wirklich Worst Case. Aber um das halt einfach zu umgehen, es kann sein, dass sich das ändert. Das ist Stand heute. Wenn wir auch das nicht mehr leisten, dann werden wir es definitiv kommunizieren auf der Website auch, aber genau, aktuell sagen wir einem Kunden, der einen Wasserschaden hat, sofort vorbeibringen. Wie lange es dann dauert, schauen wir dann.
Ihr seid also für mich die Richtigen, wenn ich einen Schaden an der Batterie hat, welchen auch immer, aber ihr seid nicht die Richtigen, wenn ich jetzt eine komplett neue Batterie möchte, dann muss ich bisher zumindest weiterhin zu Tesla gehen und dort einen hohen Preis bezahlen.
Für einen Tesla ja, aber man muss auch ganz klar sagen, die Frage ist, eine neue Batterie, also warum soll eine neue Batterie rein? Weil man bessere Performance haben möchte, also mehr Reichweite, bessere Ladekurve. Dann aktuell ja, definitiv nicht. Ansonsten gibt es eigentlich immer eine Möglichkeit, eine Reparatur durchzuführen. Muss man ganz klar sagen.
Ja, ich glaube, wir sind schon heute wesentlich über der Zeit, aber es war ein super, sehr interessanter Podcast für mich zumindest und ich glaube für unsere Zuhörer auch. Und wenn jemand was nicht verstanden hat, dann kann er ja zur Not nochmal nachfragen. Schön, dass ihr wieder alle dabei wart. Wir freuen uns auf die nächste Sendung mit euch. Habt eine gute Zeit, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss, Michael Scharnberg. Tschüss, tschüss, Wolfgang Jerome. Paul. Tschüss, Jessica Reichelt. Tschüss. Tschüss zusammen. Bye-bye.
Ciao, ciao.